Ich hab Durst, ruft die Tochter aus dem Kinderzimmer und der Vater hat's gehört und er ruft zurück. Ja, dann hol dir doch was. Du weißt doch selber, wo der Kühlschrank steht. Nein, du musst mir was bringen, ruft die Tochter. Ich bin doch gerade im Videounterricht. Ich will ein Spezi haben. Also steht der Papa auf und geht zum Kühlschrank. Er steht von seinem Arbeitsplatz am Esstisch auf und gießt ein Glas Spezi ein. Und weil da gerade zufällig der Saugroboter vorbeifährt, der ist so schön flach oben, dann denkt er sich, ja, manchmal muss man doch auch improvisieren. Und er stellt dieses Glas Spezi auf den Saugroboter oben drauf und ruft zu seiner Tochter, Madame, Ihr persönlicher Butler wird Sie direkt bedienen, sobald er zum Saugen in Ihrem Gemach angekommen ist. Okay, die Geschichte ist frei erfunden, gebe ich zu. Ich weiß auch nicht, ob ich es empfehlen würde, das zu machen, ob man auf so einen Saugroboter was draufstellt, um ein Getränk zu servieren. Aber ich habe gleich noch so eine erfundene Geschichte. Die ist auch erfunden, aber versuchen Sie mal rauszufinden, was die beiden Geschichten gemeinsam haben. Hey, Kapo, ruft's vom Dach runter. Hey, wir sitzen hier auf dem Trockenen. Und natürlich hat der Kapo keine Lust, jetzt seinen Leuten das Bier extra hochzutragen, aber man kann ja improvisieren. Weil er auch die Steuerung vom Kran gerade in der Hand hat, steuert er den Kran zu sich selber her und hängt diese Kiste Bier einfach dran und navigiert sie dann hoch zu den Arbeitern. Und die freuen sich, dass da statt Brettern und Ziegeln eine Kiste Bier zu ihnen geschwebt kommt. Und da sagt einer auch noch, vom Himmel hoch, da kommt es her, ich muss euch sagen, das gefällt mir sehr. Und die anderen schmunzeln und nehmen fröhlich das Himmelsgeschenk in Empfang. Und sie haben zwar keinen Flaschenöffner da oben, aber man kann ja improvisieren. Man nimmt dann halt einen Meterstab, um die Flasche zu öffnen, das geht auch. Vielleicht war die gar nicht so erfunden, wer weiß. Ich habe noch eine. Was ist die Gemeinsamkeit? Kriegen wir auch mal was zu trinken, rufen Lisa und Leonie aus ihrem Baumhaus herunter. Aber das ist gar nicht so einfach, denn sie sitzen ja da oben im Baumhaus und das Baumhaus ist extra Corona-konform mit 1,5 Meter Abstand über der Kopfhöhe von jedem anderen aufgebaut, sodass die beiden auch ihre Oma besuchen können, ohne ihr zu nahe zu kommen. Tja, und die Oma schaut sich jetzt um und lässt sich was einfallen. Sie sieht einen Besen da rumstehen. Und weil sie improvisieren kann, die Oma, packt sie eine Saftflasche in die Tüte, hängt die Tüte an den Besen und gibt an den Besen die Saftflasche nach oben. Sie liefert das Getränk quasi frei Haus, frei Baumhaus, könnte man sagen. 3 Geschichten. Haben Sie die Verbindung entdeckt? Wahrscheinlich haben Sie zumindest schon eine Ahnung, was die Gemeinsamkeit ist. Und vielleicht auch schon, dass es nicht nur in allen 3 Geschichten darum geht, dass es um was zum Trinken geht. Sie haben nämlich noch eine Gemeinsamkeit. Eine noch. Und die ist jetzt nicht erfunden. Johannes 19, 28 bis 30, wir haben es gerade schon gehört. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt werde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um ein Ysop und hielten ihn den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Jesus sagt mit schwacher Stimme, mich dürstet. Das ruft er vom Kreuz herunter und unter dem Kreuz sitzen die Soldaten, die hören seine Bitte. Und es ist klar in der Situation, dass er sich nichts selber holen kann. Jesus hängt am Kreuz. Er ist kurz davor zu sterben. Und da steht einer von den Soldaten auf und geht zu dem Behälter, in dem sie dieses Essiggetränk dabei hatten. Das hatten Soldaten öfters, wenn sie an Kreuzigungen zuständig waren. Das war jetzt damals dass man Essig getrunken hat, war ein Erfrischungsgetränk. Das war jetzt gar nichts so Abfälliges, wie man vielleicht heute denken könnte. Er macht den Schwamm voll und dann schaut er sich um, womit er jetzt diesen Schwamm hochreichen kann zu Jesus. Er muss sich was einfallen lassen. Auch da ist Improvisieren angesagt. Und dann wird da dieser Ysop erwähnt, diese Ysop-Pflanze. Die ist zwar gar nicht so arg lang, also so ein Ysop-Stängel wurde so ungefähr 80 Zentimeter, vielleicht auch mal einen Meter länger, nicht? Aber sie hat offensichtlich gereicht. Und sie ist geschickt gewesen, weil Ysop, was ist? Das ist so ein langer Stab, aber oben, wo dann die Blüte ist, und da verästelt sich das so. Da gibt es dann mehrere kleine Zweige und das ist gerade, wenn man so einen Schwamm da rumwickeln möchte oder draufstecken möchte, ganz geschickt. Deshalb nimmt er diesen Ysop, der gerade da liegt, um Jesus zu bedienen. Liebe Gemeinde, für den Soldaten ist der Ysop-Stab vielleicht geschickt gewesen. Das, was er gerade gebraucht hat zum Improvisieren, um Jesus erreichen zu können. Aber wenn Johannes von diesem Ysop-Stab spricht, dann steckt da noch viel mehr dahinter. Es ist mehr als nur ein Gerät, das da gerade zufällig rumlag. Johannes zeigt uns damit etwas, das man erst erkennen kann, wenn man mal ein bisschen nachforscht, was eigentlich der Üsop sonst in der Bibel so für eine Bedeutung hat. Und das tun wir jetzt mal, denn in der Bibel ist der Üsop ein ziemlich prominentes Gewächs, wenn man zurückspringt nach Ägypten. 9 Plagen haben sie schon hinter sich, Bedrohung Nummer 10 steht kurz bevor. Das Volk will zurück ins verheißene Land, aber der Pharao will sie nicht ziehen lassen. Und vor der 10. Plage, da sagt Gott durch Mose, dass sie ein Lamm schlachten sollen. Und dann sagt er, nehmt ein Büschel Üsop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen, denn der Herr wird umhergehen und wird die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Da ist der Üsop auch schon in einer besonderen Funktion erwähnt. Ist quasi wie ein Pinsel verwenden sie ihn da, um das Blut aufzunehmen, um ihn dann, dass man es dann an die Türpfosten und Türschwelle streichen kann. Mit dem Üsop bringen die Israeliten zum Ausdruck, wer zu Gott gehört, wer zu Jahwe gehört, wer verschont wird, wen der Tod nicht treffen wird. Da spielt der Üsop eine Rolle. Und dann geht die Geschichte weiter. Nur wenige Monate, nachdem sie dann tatsächlich ausgezogen sind aus Ägypten, da schließt Gott mit seinem Volk am Berg Sinai einen Bund. Und dieser Bund wird mit Blut besiegelt. Wie es bei Bünden so üblich ist, dass man es besiegelt mit Blut. Auch wieder Opfertiere spielen da eine Rolle. Und dann gibt Gott die Anweisung, man soll das Blut sprenkeln über die Israeliten. Mose soll das tun. Und was soll er benutzen zum Versprenkeln? 3-mal dürfen Sie raten. Der Üsop, da kommt er wieder vor. Ein Büschel vom Üsopbusch. Auch da das Zeichen für den Bund, für die Verbindung von Gott mit seinem Volk, wo der Üsop auftaucht. Und noch mal ein bisschen später, jetzt sind wir im 4. Mose, da gibt es eine Anweisung, wie man mit jemandem umgehen soll, der unrein geworden ist, damit er wieder gesühnt werden kann, damit er wieder rein werden kann, damit er wieder in die Begegnung mit Gott treten kann. Und da kommt es auch wieder drin vor, da soll nämlich eine reine Person einen Üsop nehmen und ins Wasser tauchen und dann das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Leute, die darin sind, also die Unreinen, ebenso auch den, der sich unrein gemacht hat. Es soll aber der Reine den Unreinen am 3. Tag und am 7. Tag besprengen und ihm am 7. Tag entzündigen. Und er soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen, so wird er am Abend rein. Also auch da kommt wieder der Üsop vor, um Sühne zu leisten. Sühne, die das möglich macht, dass man rein wird, um auch wieder vor Gott treten zu dürfen. Und einen Blick werfen wir noch weiter in den Psalm Davids, den wir nachher miteinander beten werden, Psalm 51. Da kommt im Vers 9, sagt der David folgendes, entzündige mich mit Üsop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Auch da wieder der Üsop und wieder in dieser Funktion der Sühne. Der Üsop steht in der Bibel da, wo er auftaucht, immer für Sühne, für Reinheit, für das Beseitigen von dem, was zwischen Mensch und Gott steht. Immer da taucht der Üsop auf. Und deshalb ist dieser Üsop am Kreuz eben nicht nur ein Stängel, der da gerade zufällig rumliegt und den der Soldat geschickterweise halt nimmt, um den Schwamm hochzureichen, sondern wenn man mit dem Blick der ganzen Bibel auf den Üsop am Kreuz schaut, kurz bevor Jesus sagt, es ist vollbracht, dann sieht man an diesem Üsop auch unter anderem, dass hier Sühne geleistet wird. Dass alles das, was Gott macht, um mit seinem Volk, mit den Menschen in Verbindung zu sein, um sie zu reinigen, dass sie überhaupt vor ihn treten können, dass das am Kreuz seinen Höhepunkt findet. Das ist eine Linie, die sich durch die Bibel durchzieht, bis ans Kreuz. Gottes Geschichte der Versöhnung, der Reinigung kommt hier an, am Kreuz. Hier wird gereinigt, hier werden wir gereinigt. Der Üsop ist ein bisschen ähnlich wie ein Besen. Zum Beispiel wie der Besen, der hier rumsteht. Der steht auch nicht zufällig hier. Auch wenn man vielleicht haben sie vorher gedacht, da steht da zufällig ein Besen rum, hat da jemand einen Besen vergessen. Nein, der steht nicht zufällig rum. Der steht deshalb rum, weil der Üsop ein bisschen ist wie dieser Besen hier. Der ist gestickt vielleicht, wenn man jetzt jemand auf Distanz ein Getränk reichen müsste. Aber nicht, dass sie jetzt denken, ich werde nachher beim Abendmahl ihnen das Abendmahl reichen mit diesem Besen. Das muss dann doch nicht sein, das dürfen sie sich selber nehmen. Könnten wir mal probieren, aber deshalb habe ich ihn nicht dahingestellt. Er steht deshalb da, weil er eigentlich ein Reinigungsgerät ist. Und so ist beim Üsop auch. Er ist in der biblischen Sicht ein Reinigungsgerät. Es geht am Karfreitag um Reinigung. Und warum ist das wichtig? Nicht nur, weil es schöner aussieht, wenn was sauber ist, als wenn es dreckig ist. Und auch nicht nur, weil heute ein Festtag ist und da gehört sich, dass es schön aussieht. Sondern es geht darum, dass wir gereinigt werden. Und das heißt, wir können wieder vor Gott kommen. Weil alles Unreine, was uns daran gehindert hat, ist weg. Das wird weggenommen. Und deshalb ist das mit dem Reinwerden so wichtig. Alles das, was nicht zwischen uns und Gott passt, das wird an Karfreitag beseitigt. Seit Karfreitag sind wir rein. Und deshalb sind wir seither auch berechtigt und auch fähig, Gott zu begegnen. Darum geht's bei der Reinigung. Eigentlich müssten wir jetzt zu Hause am Karfreitag einen Üsop-Strauch aufstellen. Das wäre eigentlich die perfekte Karfreitagsdeko. Ich weiß nicht, ob Sie einen Üsop-Strauch zu Hause haben. Wahrscheinlich haben es die wenigsten. Wenn, dann wäre es jetzt tatsächlich heute dran, diese Dekoration aufzubauen. Als Erinnerung an die Sühne-Tradition. Aber einen Besen haben Sie auf jeden Fall daheim. Das könnten Sie ja mal machen. Sie könnten ja heute an Karfreitag mal daheim einen Besen hinstellen, um sich selber daran zu erinnern, dass Sie heute gereinigt werden. Dass man das auch sieht. Oder wegen mir nehmen Sie einen Saugroboter, wenn Sie einen daheim haben. Den kann man sich auch in den Weg stellen, um sich daran zu erinnern. Das ist auch ein Reinigungsgerät. Mir geht es darum, dass Karfreitag uns klar macht, wir werden rein. Jesus hat für uns diese Sühne geleistet. Das, was ich schon durch den ganzen alten Bund angezeichnet hat, wird mit dem neuen Bund, der am Kreuz besiegelt wird, uns geschenkt, auf ewig. Es wird uns gezeigt, zwischen uns und Gott passt kein Blatt mehr dazwischen. Da passt auch der Tod nicht mehr rein. Nichts kann uns mehr trennen. Ich gehöre zum ewigen Gott, so wie das Volk Israel zum ewigen Gott gehört. Der Üsop ist wie der Besen. Jesus macht unsere Gottesbegegnung oder unsere Beziehung besenrein, kann man sagen. Üsoprein, gesühnt rein. Oder man könnte es auch auf den Punkt bringen und sagen, die Karwoche ist eigentlich eine Kehrwoche. Karfreitag ist eigentlich ein echter Straßenfeger oder ein Sündenausfeger. Für den, der sich von Jesus reinmachen lässt, da passiert genau das an Karfreitag. Wir werden gereinigt, dass wir das sehen können, dass wir vorbereitet sind für das Osterfest. Vielleicht haben Sie zu Hause auch geputzt in den letzten Tagen, wenn jetzt Ostern oder die Feiertage anstehen, auch wenn vielleicht gar nicht so viel Besuch kommt dieses Jahr. Aber als Vorbereitung vor den Festtagen putzt man ja meistens. Im Grunde ist Karfreitag eigentlich der Tag, der uns rausputzt für Ostern, dass wir am Ostern überhaupt verstehen können, was uns da geschenkt ist. Dazu braucht es Karfreitag und die Reinigung, dass alles das, was im Weg war, keine Rolle mehr spielt. Karfreitag müsste eigentlich ein Putztag sein. Ein Putztag für unsere Gottesbeziehung. Ist er im Grunde auch. Jetzt hat sich nun aber für den Karfreitag kein Brauch des Fegens entwickelt, komischerweise. Und auch kein Üsop-Deko-Trend. Ist ja auch okay. Denn Gott hat uns noch ein Zeichen gegeben, das genau das uns auch zeigt. Nämlich das Abendmahl. Das, was Jesu Blut uns schenkt. Wenn wir den Wein trinken, dann dürfen wir uns das gewiss machen, dass das gilt. Dieses Blut besiegelt den neuen Bund, der für uns geschenkt ist. Jesus sagt es, denkt an mich, wenn ihr davon trinkt. Und wir können an ihn denken, wir können auch an den Üsop denken, an das, was er für uns getan hat, an die Reinigung, die uns dadurch ermöglicht wird. Deshalb haben wir das Abendmahl als Zeichen. Man könnte auch sagen, Abendmahl ist ein bisschen so ähnlich wie der Besen. Das Abendmahl macht uns, das bringt uns das ganz nahe, was an Karfreitag passiert ist. Es lässt uns spüren. Deshalb feiern wir heute Abendmahl. Wir schmecken Brot und wir schmecken Wein. Wir erinnern uns an Jesu Leib, der hingegeben wird, der gebrochen wird. Wir denken an sein Blut, das uns reinmacht. Und bevor wir zum Abendmahlstisch kommen, schauen wir uns auch an, warum wir überhaupt Sühne brauchen. Wir bekennen Gott, was sich da in unserem Leben zwischen uns und ihn gedrängt hat oder immer wieder zwischen uns und ihn drängen will. Wir schauen das an und sagen es ihm, auch das, was sich da in unserem Leben angestaut hat. Vielleicht auch das, was sich schon festgetrampelt hat in unserem Leben. Es gibt ja vielleicht Dinge, wo man denkt, ach ja, das kriegt man gar nicht mehr entfernt. Das ist schon so, das gehört schon so zu mir dazu. Es hat sich schon so in mir festgetrampelt. Wenn dann das Abendmahl wie ein Besen ist, dann ist es wie einer, der mit der Drahtborsten hat. Gibt es ja auch solche Besen, wo man auch das Grobe, das was schon richtig fest verbacken ist, noch wegkriegt. Das Abendmahl nimmt das weg, selbst das, was wir selber nicht mehr aus unserem Leben loswerden. Wir blicken jetzt auf das, worum wir Sühne brauchen. Wir tun jetzt Buße, und zwar während dem nächsten Lied, das wir dazu hören dürfen. Sie sind da eingeladen, im Stillen sich Gedanken zu machen, zu ein paar Fragen. Zum Beispiel, was steht eigentlich zwischen mir und Gott? Was hat sich da festgesetzt in meinem Leben? Und wo bitte ich heute ganz konkret Jesus um Reinigung, um Versöhnung, um Sühne? Wir hören das Lied, mutig komme ich vor den Thron. Das ist in den Strophen ein bisschen wie ein Gebet. Und in dem Refrain ist es wie eine Zusage. Und wir nehmen das dann auf in dem Gebet, das wir danach sprechen. Und das wird dann der Psalm 51 sein, nach dem Lied. Herzliche Einladung zu einer Zeit der Buße während diesem Lied.